Weil ich weiß, es gibt Frauen, die dieses Gefühl nie erlebt haben. Und ich habe das auch ähnlich wie du. Ich bin so eine Gänsehaut. Das ist wahrscheinlich sehr wahr, was ich sage. Ich habe das ähnlich wie du erst sehr spät in meinem weiblichen Dasein in dieser Intensität, wie ich glaube, dass wir das alle von früh auf haben sollten, erfahren dürfen. Wie fühlt sich dieses Gehaltensein für dich an? Wann weißt du, ich bin hier gehalten in dieser Gruppe? Was sagt dein Körper?
Welcome bei Entsoul'd Is, dem Podcast für Frauen, die alles wollen.
Mehr Erfolg, mehr Freiheit, mehr Geld, mehr Sexiness, mehr Play. Simply more of fucking everything. Go get it, Entsoul'd It Is.
Meine Lieben, ich freue mich von ganzem Herzen, euch heute begrüßen zu dürfen zu einem Thema, was mir persönlich total am Herzen liegt, zudem aber auch meine großartige Co-Moderatorin, die Katharina, das ein oder andere sagen kann. Erstmal hallo an dich, liebe Katharina, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir haben uns dazu entschieden, heute mit dir über weibliche Allianzen zu sprechen, warum sie so wichtig sind, warum wir die, und ich würde behaupten, als Frau zum Überleben brauchen, und warum es uns so schwer fällt, diese manchmal einzugehen und warum es auch so besonders schmerzhaft ist, wenn wir gerade von einer, ja, ich nenne es mal Schwester aus so einer Allianz hintergangen werden. Also, ja, ich hoffe, ihr könnt das ein oder andere davon mitnehmen, weil es ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Katharina, weibliche Allianzen. Wenn ich mich recht erinnere, ne, hast du in einem der Podcasts gesagt, dass du vom Ursprung her auch nicht so ein Mädchen warst. Das heißt, wenn ich das richtig interpretiere, musstest du, ähnlich wie ich, das Eingehen von weiblichen Allianzen erstmal lernen, beziehungsweise herausfinden, wie man das zulassen kann. Wie hat sich das für dich gestaltet? Das würde ich gerne wissen.
Also ich war schon Mädchen, aber ich hatte immer Schwierigkeiten mit anderen Mädchen, wirklich diese tiefe Freundschaften zu schließen. Mhm. Und ich war immer mit den Jungs unterwegs. Ja. Oh. Aber ich war kein jetzt so, weißt du, ich war immer weiblich, war immer Mädchen. Und in der Schule wurde ich, so ab der dritten Klasse kam Bullying und alles Mögliche. Ich war sehr schlank, keine Ahnung. Irgendwie hat man mich nicht so gemocht, aber mit Jungs konnte ich immer. Und ich habe irgendwann mal diese Idee komplett abgestoßen, dass ich überhaupt jemand brauche. Mhm. Also ich hatte zeitlang gar keine Freundinnen. Mhm. Klar, Bekannte, weibliche Bekannte, aber ich habe wirklich jemand an mich zugelassen. Mhm. Und diese aber ich habe mich immer danach gesehnt.
Ja.
Also ich habe, weißt du, Sex in the City geguckt natürlich und ich habe dann so gelächzt nach, oh, ich will solche Freundinnen haben, wo man einfach füreinander da ist und sich so durchs Leben begleitet, mit denen man weinen und lachen kann und Blödsinn machen kann. Mhm. Und diese Gruppe kam zu mir erst vor 3 Jahren. Und es ist wirklich so wie bei Sex in the City, das ist so diese Gemeinschaft von meinen Sisters, wo wir alles miteinander teilen, die halt wirklich zu einer richtigen Familie geworden sind innerhalb von dieser kurzen Zeit. Und wir haben immer gesagt, wir haben 20 Jahre nach uns gesucht und jetzt haben wir uns gefunden.
Schön. Mhm. Also in meinem Leben hat sich das ähnlich dargestellt. Also ich war auch immer ein Mädchen, also ich wollte nie ein Junge sein, aber ich mochte nie mit Mädchen so rumhängen. Also ich habe ja eine 6 Jahre ältere Schwester und wir waren wie Katz und Hund und die ist mir so auf den Piss gegangen, weil die einfach so schwierig und so anders und so für mich anders. Nee, ich konnte die überhaupt nicht greifen. Ihre Erlebniswelt, ihre Stimmungen, die war einfach schwierig. Wir waren wirklich auch einfach, man kann gar nicht unterschiedlicher sein. Und meine Brüder sind halt meine Brüder und da war jetzt nicht so großes Konfliktpotenzial, ich sage es mal so, ja. Und das hat sich für mich auch übertragen, also mit meiner Schwester und mir, da gab es doch immer viel Rivalität. Und das hat sich auf mich einfach übertragen. Ja, Frauen sehen mich als Konkurrenz, obwohl ich mich nie als Konkurrenzmaterial, Potenzial empfunden habe. Aber ich habe das auch, warum auch immer, oft erlebt. Und das hat auch bei mir dazu geführt, dass ich eigentlich zeitlebens immer nur eine wirkliche Freundin hatte und die war einfach genauso getickt wie ich. Also die war sehr left-brained, die war sehr, ja, ich sag mal, nicht emotional stumpf, das überhaupt nicht, aber sehr rational. Und wir konnten alles so zerreden, auf rationaler Ebene, haben uns auch kaputt gelacht. Aber dass wir uns in den Armen gelegen haben und miteinander geweint haben oder tatsächlich unseren Schmerz miteinander geteilt haben, das ist in der Form sehr selten vorgekommen. Bei ihrer Hochzeit war das mal und einmal, ja, wo es ihr dann einmal richtig, richtig schlecht ging. Aber das kann ich an einer Hand ablesen in einer jahrzehntelangen Freundschaft. Und ich weiß, dass ich dazu partiell überhaupt gar nicht in der Lage war oder beziehungsweise auch ausgestrahlt habe, ja, komm, ich verstehe das, ich kann da Rat geben, aber ich möchte das nicht fühlen und ich möchte auch nicht, dass du von mir erwartest, dass ich mich in dich hineinfühle, obwohl ich sehr empathisch bin, aber so bei Menschen, die ich lieb habe, ist es mir schon, ja, die tatsächlich zu fühlen, ich konnte das oft sehr schwer aushalten. Und gerade in diesem Zusammenhang, auch in diesem Freundeskreis, gab es dann auch für mich einen Verrat, den ich überhaupt nicht habe kommen sehen und auch bis heute nicht nachvollziehen kann. Und dass diese Wunde ist eine der nachhaltigsten Wunden, die ich emotional erlebt habe. Und da war schon einiges bei. Und nichtsdestotrotz, gerade auch im Zuge meines zweiten Buches, ich weiß intellektuell, ich weiß im Herzen und ich weiß im Körper, dass unser Sein als Frau, nee, dass das in der Gänze leben, glücklich sein, erfahren, genießen, manchmal auch aushalten des Weiblichseins nicht dazu gedacht ist, dass ohne eine weibliche Allianz nenne ich das. Du kannst das Schwester, beste Freundin, wie auch immer nennen. Aber für mich ist es eine weibliche Person, Energie. Das waren für mich oft meine Gay Friends, die da den Part übernommen haben, aber dann tatsächlich diesen weiblichen Part. Ich glaube, wer das nicht hat, ist als Frau, ist ganz, ganz arm dran. Und das meine ich wortwörtlich. Die tut mir wirklich in der Seele leid, weil ihr etwas fehlt, was sie, glaube ich, ganz fundamental bedarf.
Ja, mir ging es ja so. Ich habe mir das zwar schön geredet, ich habe mir gesagt, ich brauche das Ganze nicht, bin eh allein Einzelgängerin. Aber jetzt, wo ich das habe, weiß ich, was mir alles gefehlt hat und wie wichtig das ist, dass wir Frauen um uns haben. Und wahrscheinlich kennst du da besser die Theorie, warum das so wichtig ist. Jetzt, also ich kann das ja nur intuitiv spüren oder erleben. Vielleicht magst du ein paar Sachen in den Raum geben, warum das überhaupt so wichtig ist, dass wir Frauen uns ja in den Kreisen, sei es nur eine beste Freundin oder mehrere Freundinnen zusammen oder auch im beruflichen Kontext, warum wir uns vereinen müssen. Also ich kenne nur zwei Aussagen. Ich kenne, nee, eine von Hopi-Indianern, die sagen, sobald sich die Frauen in Kreisen vereinen, wird die Welt geheilt. Und je mehr und mehr ich in diese Richtung gehe, desto mehr und mehr glaube ich daran und spüre auch, dass das der Wahrheit entspricht. Aber so wie ich dich kenne, hast du da wirklich Grundlage, um diese Behauptung zu untermauern?
Also vom was ich herausgefunden habe, erstmal rein neurobiologisch sind wir so gewired. Also es ist ja nicht ohne Grund, dass wenn du jetzt, sag ich, keine Ahnung, sagst zwei, drei Besties, die du da hast, mit denen du dich da regelmäßig umgibst, dass irgendwann, ob du das möchtest oder nicht, ob du das mitkriegst oder nicht, euer Zyklus sich anpasst. Das ist nicht einfach, weil das yippie-dippie Spaß macht, sondern weil die Biologie der Frau so getaktet ist, dass wir ursprünglich, dass der, die das Gott, die Quelle, was auch immer weiß, ohne das jetzt böse zu meinen, der Mann kann nicht leisten, was eine Schwester, eine Tante, eine beste Freundin leisten kann im Hinblick auf Unterstützung einer Frau, die ein Kind geboren hat und gerade mit diesem Kind erstmal klarkommen muss. Deswegen ist es biologisch so, dass beste Freundin, dass deren Zyklus sich anpasst, sodass sie optimalerweise irgendwann zeitgleich oder nahe schwanger werden, um einander dieses, man sagt ja, das Dorf zu bilden. Ne? Es ist, glaube ich, weiß gar nicht, das ist auch ein afrikanisches Sprichwort, ne? It takes a village to raise a child. Und das ist ja, und davon bin ich total überzeugt. Und ich glaube, gerade uns westlichen Frauen ist einfach durch die Emanzipation und durch die Zivilisation und auch durch die Industrialisierung dieses komplette Village weggebrochen. Und wir wurden auf einmal gezwungen, unser Kind ganz, ganz früh wegzugeben, diese, ja, diese Macht, die darin liegt, einfach, die du, Macht im Sinne von Macht der Liebe, ne, die ein Kind ja so formen kann, die Macht von der Mama, eine Mama-Liebe, dass wir diese Macht abgeben nach außen, weil wir es ja alleine sonst gar nicht tragen können. Wir sollen arbeiten, wir sollen versorgen, wir sollen das Haus machen, wir sollen Frau sein und wir sollen Mama sein. Wie sollen wir das alles schaffen ohne dieses Village? Also erstmal neurobiologisch, der, die das Gott, die Quelle hat das, die wollte das so. Ja, und dann seit jeher die frühesten Aufzeichnungen, ob das bei den Azteken war und ob es noch davor war. Es wurde immer von Frauenkreisen gesprochen, die sich getroffen haben, meistens um in Spirit, in spirituelle Praktiken miteinander zu teilen. Und es war auch immer so, dass Frauen früher die Hüterinnen der Gottheit waren, die Hüterinnen ja, der Verbindung zum Göttlichen waren. Das ist wirklich erst ja vor ein paar hundert Jahren durch das Patriarchat uns weggenommen worden. Aber in jeglicher Hochzivilisation, und ich nenne die Hochzivilisation, weil die sich mit dem beschäftigen, was wirklich relevant ist. Mhm. Also ne, jedem Naturvolk steht irgendwo geschrieben, dass Frauen Allianzen gebildet haben, dass sie diese Frauenkreise haben, dass sie sich oft auch im Zuge ihres Zykluses in dieser schwachen oder fruchtbaren Zeit miteinander zurückgezogen haben, um dafür einander da zu sein. Das ist erst wirklich vor 400, 500, 600 Jahren entstanden, dass wir da an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden vom Mann und dass da sowas draus gemacht wurde, wie wir sind unrein und aufgrund dessen sündhaft. Bullshit. Früher war das immer eine der mächtigsten Zeiten, die wir miteinander genossen haben. Und vor allen Dingen, was uns total entfallen oder genommen wurde, ist diese Initiierung in das Frausein. In fast jedem Stamm jedem Naturvolk wurde ein Mädchen zur Seite genommen und wurde vertraut gemacht, nicht nur mit der Neuheit und der Fähigkeit des Körpers, jetzt selber Leben zu kreieren, sondern mit der Verantwortung, die es mit sich bringt, die du als Frau in einem Tribe hast, die du als Frau, die in den meisten Naturvölkern im Mittelpunkt der Gesellschaft ist und nicht eine Zuarbeiterin des Mannes, sondern die Frau, die Kinder kriegt, die stand in der Mitte. Und das ist seit jeher so gewesen. Und ich glaube, weil das von ganz, ganz oben so gewollt ist, weil wir Frauen sind so programmiert, dass wir darauf schauen, dass es allen gut geht. Männer sind immer darauf programmiert und das ist auch deren Programmierung. Das wurde auch von wem auch immer so initiiert, dass die erstmal schauen, dass es ihren Nächsten gut geht. Da geht's nicht um das große Ganze, da geht's nur um sie selbst und um die um mich drum sind. Ja, also ich glaube, dass wir rein physisch, und das meine ich wortwörtlich, dass wir physisch es brauchen, uns mit wohlwollenden, liebenden, wertschätzenden Frauen, die uns gewinnen sehen wollen, zu umgeben. War jetzt ein bisschen lang, aber ja.
Kann ich nur unterschreiben. Also so fühlt es sich für mich auch an, wie wichtig das ist. Und ich merke jetzt einfach, ja, dass diese emotionale Last, die mit Frausein einhergeht, auf mehreren Schultern verteilt werden kann. Ich glaube, es geht nicht mal um die Kinder, wahrscheinlich ursprünglich schon, aber jetzt in der modernen Welt, ich meine, wir erfüllen so viele Aufgaben, wir übernehmen so viele Rollen. Und diese Last mal auf mehreren Schultern zu verteilen, nicht nur deinen Mann dafür zu nehmen, das entspannt so einiges im System, auch im Familiensystem.
Ja, total. Und wir müssen es ja auch unseren Töchtern, also ich habe jetzt nur einen Sohn, aber du hast eine Tochter, ne? Zwei Töchter, Entschuldigung. Du musst es denen ja auch vorleben. Also es ist eine total große Verantwortung auch, das so weiterzugeben, zu sehen, hey, du bist wichtig hier für die Familie, für das Dorf, für die Gesellschaft und es ist wichtig, dass du dich gut nährst mit denen du dich umgibst. Aber gerne würde ich auch mit dir darüber sprechen, weil wir das beide auch erlebt haben. Was machst du denn, wenn du das dann geschafft hast, dich mal so richtig zu öffnen, zu vertrauen, abzugeben, diese Last, die du sonst ja, die wir vermeintlichen Einzelgänger, Macher, ich behalte das alles bei mir, wenn du dich mal getraut hast, die abzugeben Und wenn das dann missbraucht wird, wie geht man damit um? Wie kann man diese Wunde lecken?
Ja, ich gehe gerade durch diesen Prozess und
Ja.
ich, obwohl ich ja eigentlich das hätte kommen sehen müssen, habe ich aber nicht. Und jetzt, ich wurde wirklich betrogen. Also im privaten wie im Businessbereich. Und wo das alles rausgekommen ist, dann habe ich gedacht, puh, was ist eigentlich hier passiert? Also es war eine Freundin, die, wie meine Steuerberaterin sagt, sie wollte nur deine Tasche. Und klar, das Vertrauen ist erschüttert, aber ich habe gelernt, allein durch meine letzte Scheidung, dass es, ja, was bringt dir das, wenn du sagst, ja, ich wurde betrogen, nach Strich und Faden, und dann das Herz zuzumachen?
Ja.
So, du hast ja die Möglichkeit, du hast die Möglichkeit, dein Herz zuzumachen und super vorsichtig zu sein, Barrieren aufzubauen. Oder du hast die Möglichkeit, das Herz offen zu lassen. Du hast nur diese zwei Möglichkeiten. Es gibt nichts in der Mitte.
Ja.
Also
Ja.
ich sehe das schwarz und weiß. Und dann habe ich mir überlegt, so die Option A, mein Herz komplett zuzumachen, super vorsichtig zu sein, keinem mehr zu vertrauen. Was würde mir das an Lebensqualität
Ja,
bringen?
dem ist so.
Und dann habe ich gedacht, dass ich kann ja gleich auf den Friedhof. Weil
Ja.
wenn ich super, super vorsichtig bin und bei allen Menschen nach ersten Red Flags Ausschau halte, dann kann ja nichts Gutes zu mir durchdringen. Und dann bin ich nicht in der Lage, überhaupt irgendeine Beziehung einzugehen, sei es mit Männern, mit Frauen, mit Geld am Ende des Tages ja auch. Wir können das alles auf alle Bereiche übertragen. So gab es diese Möglichkeit nicht, weil das bedeutet für mich, ja, du stirbst langsam, wenn du dich nicht connecten kannst, weil du nur auf Alarm, Alarm eingestellt bist. Und ich glaube, gerade in diesem Fall ist es wirklich nur eine Entscheidung, dich zu entscheiden, ich lasse mein Herz offen. Punkt. Da gibt es nicht ein bisschen, da gibt es nicht, ich muss mehr aufpassen oder sowas, sondern diese Entscheidung mit allem, was kommt, egal ob mir das nochmal passiert oder nicht passiert. Ich werde am Ende erst als Gewinnerin rausgehen. Auch allein für mich selber, aber mein Herz bleibt offen. Und wenn mir jetzt eine neue Freundin über den Weg läuft, dann bin ich genauso wie früher. Ich bin genauso offenes Herzens und gucke nicht nach Red Flags oder sonst irgendwas, sondern bin so, wie ich bin, offen und ja, ohne Angst. Weil am Ende des Tages, worum geht's denn, dass du nochmal verletzt werden kannst?
Ja.
Und dann? Also die Angst, mein Herz abzuschließen, ist größer als die Angst vor einer neuen Verletzung. So würde ich das bezeichnen.
Okay, jetzt hast du die, verstehe ich. Bin ich aber, also ich bin nach dieser Verletzung war ich da nicht so. Ich war wirklich in meinem Core erschüttert. Das hat mich wirklich. Das hat mir so wirklich einmal den Boden unter den Füßen emotional weggerissen. Das hat für mich echt eine Weile gedauert, das zu graspen, dass das so passiert ist und damit umzugehen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es dich nicht verletzt hat. Ich gehe davon aus, dass es dich auch verletzt hat und frage dich, wie bist du denn damit umgegangen? Wie hast du das, ich sag mal, nicht Damage Control, aber wie konntest du das? Wie bist du damit umgegangen, dass es dir halt nicht die Schuhe ausgezogen hat?
Also es hat mir die Schuhe ausgezogen für ein paar Tage.
Ja.
Also das ist, glaube ich, normal und menschlich. Klar, ich hinterfrage auch, also gibt es so Menschen? Wie geht das? Und natürlich die zweite Frage, die man sich sofort stellt, warum war ich wieder mal so blind? Weil die Anzeichen gab es ja. Ich habe mich entschieden, die zu übersehen. Und das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen für ein paar Tage rausgezogen. Und klar, und ich hatte voll Kopfkino und alles wieder durchkauen, was alles passiert ist. Und bei meinem Durchkauen findet man Sachen. Oh, sie hat mir A erzählt, jetzt weiß ich, sie hat B getan oder wie auch immer. Aber dadurch, dass ich vor 1,5 Jahren durch die ähnliche Geschichte mit meinem Ex gegangen bin, war ich schon geübt. Ich war schon geübt in diesem Prozess, wie ich mich da emotional durchzuleiten habe. Und natürlich hatte ich auch meine Freundinnen und meine Therapeutin und meinen Freund, die mich da einfach unterstützt haben und zu sagen, mein Freund hat was Schönes gesagt. Der hat gesagt, schau, du hast alles getan. Sogar da, wo schon Zweifel waren, hast du dich trotzdem für sie entschieden. Das heißt, du kannst dir nichts vorwerfen. Du hast halt echt eine saubere Weste. Du bist ein guter Mensch. Und das ist alles, was zählt. Und so konnte ich da durchgehen. Und mit meinem Ex, das war ja ein heftigerer Prozess, weil das auch alles so neu war, ging es wirklich einfach nur, ich glaube, die Entscheidung, mein Herz nicht so zu machen, das war das Allerwichtigste. Und dann geht es darum zu arbeiten. Zu arbeiten, um, man sagt ja auch, dein Herz kann ja nicht gebrochen werden. Oder es bricht nur die Schicht ab, damit du mehr lieben kannst. Das hat mir damals mega geholfen. So habe ich daran gearbeitet, dass das, was so gebrochen worden ist, dass das verarbeitet wird und weg ist.
Und
Und
wie
da
du.
bin ich meiner Therapeutin mega dankbar für diesen Prozess.
Okay, weil du, das wollte ich gerade sagen. Du hast eben gesagt, ich hatte da einen Prozess. Also ohne da auch jetzt zu tief reinzugehen. Aber was beinhaltet dieser Prozess? Was machst du? Also wie konntest du das gehen lassen?
Also, für mich gibt es immer zwei Seiten. Die erste Seite ist die spirituelle. Die spirituelle Seite ist ja für mich, keiner ist böse. Es passiert das, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Das
Der
ist
Weg.
einfach nur eine Guidelines für dich, so dass du den kürzesten Weg nimmst zu deinem Ziel oder zu dem, was du erklärt hast, wie du es haben willst. Das heißt, ich kann diese Menschen ja gar nicht böse sein. Ich habe das gebraucht, damit ich auf diesem Weg bleibe. Und es hilft mir sehr, sehr schnell zu sehen, was mir das gebracht hat. Klar, der Weg war scheiße, es war schmerzhaft, aber ich sehe die Benefits, was ich dafür bekommen habe. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, ich meine, es passiert ja Traumatisierung in diesem Prozess. Und ich habe eine Traumatherapeutin, also arbeiten wir da dran und vor allem wir gehen tiefer. Wir arbeiten an den Anteilen, die erlaubt haben, diesen Menschen überhaupt in mein Feld zu kommen, dass ich diesen Menschen angezogen habe. Und das ist für mich der Prozess. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu tun.
Okay, für Menschen, die jetzt noch nicht mit Traumatherapie in Berührung gekommen sind, was bedeutet das denn, wenn du sagst, dass ich diesen Menschen erlaubt habe, in meinem Feld zu kommen? Das bedeutet du, oder ich will es dir ja nicht in den Mund legen, was bedeutet das?
Also ich glaube, dass kein Mensch einfach nur aus Versehen in deinem Leben landet. Weil wir agieren hier mit Frequenzen und Energiefeldern. So, und wir haben hier auch wieder zwei Theorien. Die eine Theorie, der kommt zu dir, um dir zu spiegeln, was da noch angeschaut werden darf, was noch nicht geheilt ist, was gerade mal reif ist zum Heilen. Das ist die eine Theorie. Könnte man so sehen. Und die andere Theorie ist, dass, also gerade in diesem narzisstischen, empathischen Zusammenspiel, weil das es einen narzisstischen Charakter trägt, das sehe ich jetzt. Also ich habe sie noch vor der Therapie kennengelernt. Das heißt, ich war da, ich hatte all meine Wunden, die diesen Menschen angezogen haben, nicht genug sein. Bestätigung zu brauchen, Liebe zu brauchen und super empathisch zu sein. Das ist ja perfekt der Mix für alle Narzissten dieser Welt, den ich da hatte. Und ich habe ja, bei einem habe ich wahrscheinlich noch nicht gelernt, ich habe gleich die zweite angezogen, damit ich mal endlich lerne, empathisch zu bleiben, aber halt all diese Wunden loszulassen, die dazu tendieren, solche Menschen anzuziehen. Ich weiß
Katharina,
nicht, war das verständlich, was ich erzählt habe?
für mich schon. Also für mich schon. Ich bin ja auch in einem ähnlichen Feld unterwegs. Aber wenn das jemand jetzt nicht verstanden hat, der kann uns ja gerne schreiben. Wir sind ja bereit, das auch zu elaborieren in einer weiteren Folge. Aber du hast ja gerade etwas gesagt, was ich total wichtig finde. Und zwar den Zusammenhang. Und das sehen die wenigsten. Oder beziehungsweise die wenigsten sprechen offen darüber. Das kann auch sein. Dass nämlich Narzissmus und Empathie, dass das eine sehr oft und sehr gerne eingegangene, ich sag mal, Beziehung ist. Und dass diese, was wir hier gerade im spirituellen Bereich oft als ganz, ganz tolle Eigenschaft darstellen. Ich bin so hoch empathisch und ich kann mit jedem mitfühlen, dass das eigentlich dass das total krank ist und auch gar nicht gesund ist. Und dass es in den allerwenigsten Fällen, ich möchte jetzt nicht für alle Menschen auf dieser Welt sprechen, aber in den allerwenigsten Fällen von Haus aus so ist und eine gesunde Grundlage hat. Magst du dazu mal was
also
sagen?
mittlerweile würde ich sagen, dass diese übertriebene Empathie, auf die wir alle so stolz sind, ist eine Folge von mehrfachen Traumata.
Amen.
Traumas. Traumata,
whatever. We get you. Ja. Ja, agreed.
Ja. Ja. Von daher, so stolz darauf zu sein, würde ich jetzt nicht mehr.
Man muss sich aber auch nicht dafür schämen. Also nur dafür, dass man Traumata erlebt hat, kann man nichts. Ne? Das ist wirklich eine Stressreaktion, also eine System-Stressreaktionsfolge, die man nicht unterbinden kann und die einem ja in einem gewissen Zustand oder in einer gewissen Zeit auch total geholfen hat, wahrscheinlich auch das Überleben gesichert hat. Ne?
Ja. Das war ja die Überlebensstrategie und von daher war das alles richtig. Aber gerade für die super, super empathischen Menschen, die vielleicht schon mal in so eine Konstellation gelandet sind, Empath und Narzisst oder Psychopath oder Soziopath, da gilt es mal echt hinzuschauen, weil du bist das gefundene Fressen für diese Menschen. Und ich habe früher immer behauptet, die gibt es nicht.
Diese Menschen im Sinne von Psychopathen und Soziopathen oder was?
Ja, ich habe immer behauptet, die gibt es nicht. Alle Menschen sind grundgut. Mittlerweile weiß ich, okay, die sind nicht böse, die sind höchst traumatisiert, ist ja klar. Ja. Aber diese Menschen gibt es. Ja. Und diese Konstellation Empath und lalala, ist super, super, aber passiert sehr, sehr oft. Ich sehe das mittlerweile als Riesengeschenk für mich. Mir hätte das passieren müssen, damit ich in die Heilung komme. Und all diese Traumas und ich habe ja einiges erlebt, einiges mitgenommen, damit es einfach angeschaut werden kann, integriert werden kann und dass ich wieder zu dieser Einheit werde, als die ich auf die Erde gekommen bin.
Da kriege ich gerade eine Gänsehaut, liebe Katharina, eine Gänsehaut bis auf meinen Schädel. Du hast es jetzt diese Einheit genannt. Ich nenne das gern mein authentisches Selbst. Ich glaube, wir meinen aber exakt dasselbe. Ja. Und ich glaube, ich bin mittlerweile der Überzeugung, ich habe ja immer diese Differenzierung zwischen Bestimmung und Berufung gemacht. Ich bin für mich zu der Überzeugung gekommen, dass wir alle die gleiche Bestimmung haben. Und Bestimmung ist, dass wir alle diese eine Stimme werden, die wir sind, nämlich unser authentisches Selbst. Und Berufung ist dann das, was wir daraus machen, mit all dem, was wir gelernt haben, um dahin zu kommen. Das ist meine Definition davon. Und ich finde, das ist eigentlich die übergeordnete Aufgabe von uns allen und von jedem. Und jemand wie du hast ja gerade gesagt, ja, und ich habe da ja auch einiges mitbekommen. Deswegen bist du auch in der Lage, so ein großes Feld an Menschen dabei zu helfen, zu heilen. Das ist, dass du zu deinem authentischen Selbst kommst, hat ganz klar mit deiner persönlichen Berufung zu tun. Und du nährst die und du hast die. Ich möchte, warte, wo ist das hier? Kriegst du mal so, warte. Hey, weil das ist Next Level Shit und das meine ich ganz, ganz ehrlich, zu verstehen, dass im eigenen Schmerz immer auch ein, das ist wie eine Landkarte, rückblickend kann man das immer, oder hoffentlich kann man das erkennen, aber es ist wie eine Landkarte zur eigenen Berufung. Und es gab einen Ex-Freund, der hatte einen Schlüsselanhänger und das fand ich so krank. Und auf dem stand Lernen durch Schmerz. Und da habe ich gedacht, wie krank ist das denn? Das ist ja schon fast pervers. Aber heute habe ich verstanden, dass an diesem Part etwas dran ist. Nämlich nicht, ich muss mir Schmerz zufügen, damit ich lerne, sondern aus dem Schmerz, den ich sowieso durchlaufe, zu lernen. Und eigentlich ist dieser Spruch irgendwie ziemlich, also das, was er damit gemeint hat, da war schon wirklich was dran. Und da viele gucken halt so gerne nicht auf ihren Schmerz oder gucken nicht so gerne auf ihren Schmerz, das ist das bessere Deutsch.
Ja, weil wir das als was Schlechtes abtun. Mhm. Für uns in unserem menschlichen Verständnis bedeutet Schmerz, es ist was Blödes. Mhm. Aber Also, wenn wir die Geburt angucken von einem Kind, dann ist es schmerzvoll für die Mama und ich glaube sogar für das Kind. Wir können uns daran nicht erinnern, weil wahrscheinlich wir eh keine Erinnerung daran haben, eine bewusste, und wahrscheinlich waren wir unter Einfluss von Hormonen und Drogencocktails, aber stell dir vor, du hast dich durch diesen
Ja,
engen
ja,
Geburtskanal
ja, ja.
durchgedrängt, dein Kopf wurde zusammengedrückt, es
Ja,
war
ja.
dunkel und schleimig.
Ja.
Also ich glaube schon, dass es auch schmerzhaft war. Also das gehörte zur Geburt dazu. Wenn wir heilen, man sagt ja immer, wenn du auf dem Weg der Heilung bist, ich meine jetzt körperlich, dann gibt es immer erstmal eine Verschlimmerung. Es gibt erstmal mehr Schmerz. Eine OP ist zum Beispiel auch schmerzhaft. Das heißt, irgendwie gehört das zum Leben dazu, aber wir haben so viel Bewertung drauf, dass es was Böses ist, dass wir das von uns wegschieben, obwohl das, wenn man Gut und Böse mal loslässt, zum Leben dazugehört. Das ist das, was wir daraus machen. Aber was ist, wenn dieser Schmerz einfach deine linke Leitplanke ist? Das Gute ist deine rechte Leitplanke, und so wirst du mal hin und her und hin und her mal angeschubst, dass du nicht ausbrichst, da wo du lang willst. Zumindest erkläre ich mir das so, und damit ist es einfach leichter, da einfach durchzugehen durch solche Sachen und sagen, am Ende werde ich eh gewinnen, weil ich auf meinem Weg bleibe und zwar die Abkürzung auch nur nehme. Und am Ende des Tages werde ich das geile Leben führen. Weil ich es verstanden habe. I cracked the
Jetzt haben wir über Schmerz gesprochen und ich muss da gerade an Tony Robbins denken, der immer sagt, oder häufig, ich habe ihn häufig sagen hören, dass er sagt, dass die erfolgreichsten Menschen die Menschen sind, die die beste Beziehung zu Discomfort haben. Also die am ehesten oder am leichtesten oder ja vielleicht am offensten mit dem Gefühl des Discomfort, der nicht in der Komfortzone Schwimmens sich, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz grammatikalisch korrekt zu Ende bringe, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Also, dass Menschen lernen, am besten früh es auszuhalten, dass es ungemütlich ist. Und ich bin gerade in einer Phase mit meinem Sohn, wo ich merke, wie schwer mir das als Mama fällt, das bei ihm zuzulassen, weil ich dieses in mir wohnende, tiefe, tiefe Bedürfnis habe, ihm jeglichen Discomfort schön zu machen, in Anführungsstrichen. Ja, verstehst du, was ich meine? Willst du dazu vielleicht was
Ja,
sagen?
ich finde das den größten Fehler.
Ja, I know, ich sag ja, das ist
Weil
ja mein.
das ist ja die, also wir dürfen diese Fähigkeit beibehalten. Wie gesagt, durch die Geburt sind wir sogar alleine als kleine, 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 tiny Babys da durchgegangen. Und dann kommen die Eltern und versuchen uns diese Fähigkeit wieder wegzunehmen und abzutrainieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist, was die Kinder von uns lernen dürfen, diese emotionale Regulierung. Dass wir die nicht beschützen, sondern beibringen, wie
Begleiten
man
dabei.
sich emotional selbst reguliert. Weil dann wären wir emotional intelligente
Menschen,
Erwachsene.
ja.
Und
Ja.
dann gäbe es keine Kriege, es gäbe keine Diskussionen, es gäbe nur Kommunikation. Weil jeder sich selbst regulieren
Regulieren
kann.
kann, das wäre das Ziel. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Ich sage wer, weil ich da auch noch nicht hundertprozentig angekommen bin. Let's be real. Jetzt möchte ich aber gerne, weil wir ja ursprünglich angefangen haben mit weiblichen Allianzen, dass wir jetzt nochmal den Fokus darauf legen, und zwar auf das Gegenteil von Schmerz, nämlich auf, ja, mir fällt jetzt auch kein anderes Wort ein, als wohlig sein. Also ich habe jetzt gerade ein Bild, du darfst das mit einem anderen ersetzen, aber ich sitze mit meinen Mädels. In meinem Fall, ich habe ein Lele in der Hand, die was auch immer die in der Hand haben. Es ist was Leckeres zu essen auf dem Tisch und wir sind in einem Surrounding, wo wir wissen, wir können laut dreckig lachen, wir können miteinander heulen, sodass die Wimperntusche uns oder Rotzen, weißt du, diesen Ugly Cry. Wir sind also fühlen uns sicher zu fühlen und wir sind einfach wir. In meiner Freundesrunde ist dabei immer Live-Musik irgendwo. Wir fühlen uns einfach gut in unserem authentischen Sein. Was empfindest du? Du hast das jetzt wahrscheinlich hoffentlich mit deinen Bildern gefüllt. Was fühlt dann dein Körper? Weil das sind Hinweise. Wir verstehen oft nicht, was empfindet mein Körper, mein Nervensystem mit Menschen, die mir einfach nur gut tun, die mich aufgehen lassen.
Ich kann deine Bilder voll nehmen, denn morgen fliege ich mit meinen Mädels in 5-Tages-Urlaub. Also wir machen das 3-mal im Jahr und morgen ist der Day. Wir freuen uns alle total und wir fallen auf in jedem Hotel. Hilfe. In jedem Taxi, auf jeder Straße, weil wir halt eben in dieser Gemeinschaft uns super, super gehalten und authentisch fühlen.
So, du hast das Wort gesagt, gehalten. Entschuldigung, dass ich dir reingräte. Weil ich weiß, es gibt Frauen, die dieses Gefühl nie erlebt haben. Und ich habe das auch ähnlich wie du. Ich bin so eine Gänsehaut. Das ist wahrscheinlich sehr wahr, was ich sage. Ich habe das ähnlich wie du erst sehr spät in meinem weiblichen Dasein in dieser Intensität, wie ich glaube, dass wir das alle von früh auf haben sollten, erfahren dürfen. Wie fühlt sich dieses Gehaltensein für dich an? Wann weißt du, ich bin hier gehalten in dieser Gruppe? Was sagt dein Körper?
Es ist wie nach Hause kommen. Das ist das Gefühl, man kann es so schwer beschreiben, aber es ist das Gefühl, ich bin zu Hause. Weißt du, und es ist so, wenn dein Nervensystem sich komplett entspannt, wenn du dich so wohlfühlst, ich glaube, das kann man nicht mal mit romantischer Liebe vergleichen. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Das ist wirklich so, alle Guards sind unten, Nervensystem komplett entspannt und dann kannst du authentisch du sein. Und ich weiß noch, wo wir der erstes, also wo diese Gruppe zusammengekommen ist, interessanterweise war das mein Junggesellenabschied.
Von dem Herrn, von dem du, okay. Wie viele Frauen ist diese Gruppe? Wie groß ist diese Gruppe?
Vier, wir sind vier Frauen.
Ja.
Und ich weiß noch, unsere ersten, also wir haben das in Dubai gefeiert. Das war eine Überraschung für mich. Ich habe das einfach nicht erwartet. Ich wollte es auch gar nicht haben, aber wurde organisiert und die kamen alle nach Dubai geflogen, weil ich schon dort war. Und das ist eine crazy Story. Vielleicht erzähle ich dir ein anderes Mal.
Gerne.
Und dann, sie haben eine Villa angemietet an der Palm und
wie abends.
Scheiß Leben, ne?
Ja.
Und so nach 2-3 Tagen, wir hatten ein Programm, wir waren überall nice erlebt. Und dann lagen wir in diese Villa und wir hatten keinen Bock mehr, irgendwohin essen zu gehen. Also haben wir uns irgendein Essen bestellt und wir lagen so jeder auf der Couch mit diesen Pappkartons. Und haben uns wieder so totgelacht. Weißt du, wenn du lachst und nicht mehr aufhören kannst und die Tränen einfach von lauter Lachen fließen. Und dann hat jede von uns gesagt, also das, was wir hier erlebt haben, dieser Moment, das habe ich noch nie so erlebt.
Schön.
Es ist so das Gefühl von in mir selbst ankommen, in uns selbst ankommen und halt eben dieser gegenseitige Halt, ich kriege die Bilder, dass man sich einfach an den Händen hält in so einem Kreis und dadurch auch geschützt wird, gerade emotional geschützt wird. Man kann das mit keinem Geld der Welt ausgleichen.
Das ist so.
Und es ist so, wenn wir dann auf diese Reisen gehen, das ist wie so eine Aufladestation.
Aufladestation.
Also, wir leben ja in verschiedenen Ländern. Und wir haben eine Tradition, also jeden Sonntag, 17 Uhr, haben wir Zoom.
Geil.
dass wir diese Connection nicht verlieren und alle 3 Monate oder 4 Monate verreisen wir zusammen. Und danach ist es so, oh, ich wurde aufgeladen. Ich wurde wirklich mit diesem Gefühl des Haltens aufgeladen. Und auch in dem Prozess meiner Trennung, das war mein Halt, mein absoluter Halt.
Schön. Schön. Ja, ich habe das auch ähnlich mit zwei unterschiedlichen und also wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Frauen. Also mit zwei unterschiedlichen Gruppen und das eine sind so, das ist ja auch mein Ursprung, ne, so Künstlerinnen, Sängerinnen, laut und bunt und very expressive und in your fucking face und unapologetically. Und die anderen sind eher so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben? Ja, so ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen, ich will nicht sagen, dass sie empathischer sind, aber sie sind halt leiser. Da ist es halt, es ist eine andere Energie. Und wenn wir miteinander unterwegs waren, also diese eine Gruppe, habe ich ja nicht mehr, das ist ja dieser Betrug gewesen. Dann war es danach auch so, dass all das, und das hat, glaube ich, jede Frau, wo sie denkt, boah, da habe ich echt, da könnte ich noch wachsen, das ist nicht so toll an mir, was man so an sich selber nicht mag, das kriegst du so ein bisschen gespiegelt von völlig normal. It's all good. Girl, you're just, du bist einfach nur eine von uns. Alles gut. Es ist nichts falsch mit dir. Du hast keine Gefühle, die man nicht haben dürfte, sollen oder wie auch immer. Völlig normal. Dieses Gefühl, einfach innerhalb einer Gruppe völlig akzeptiert zu werden und ich glaube auch validiert zu werden. Ich glaube, wir brauchen das alle, dass wir in irgendeiner Gruppe Bestätigung finden von so wie du bist, bist du richtig in all deinen Quirks, was auch immer das sein mag. Und das ist so dieses Heilsame. Und was ich dann als körperlich habe, ist einfach, dass ich mich frei und offen fühle und manchmal nicht weiß, wo höre ich auf und wo fängt die andere an. Und das ist so dieses, ja, eine Gruppe sein, wo das Individuum als solches gar nicht mehr, nicht falsch verstehen, relevant ist, sondern eine Gruppe. Und das ist das, Katharina, was ich gefunden habe seit Anbeginn der Zeit haben Frauen diese, ich nenne das jetzt Allianzen, gesucht, gelebt und gebraucht. Und deswegen möchte ich einfach mit diesem Podcast nochmal daran erinnern, dass das unsere biologische und wichtig spirituelle Natur ist, dass wir in irgendeiner Gruppe so aufgehen und in Spirit, im gemeinsamen Spirit nicht mehr die Jasmin und die Katharina sind, sondern einfach ein Teil von so einer Masse, die sich gerade so wie so Schleim, ich war gerade mit meinem Sohn auf so einem Kindergeburtstag, der hat so Schleim gemacht und der hat sich so bewegt. Eine
All
Masse,
over the place sich
genau.
bewegt.
In einer nicht von einer Person definierten Bewegung, sondern etwas, was die ganze Energie irgendwie so in Schwingung, ja, yeah, vielleicht weißt du, was ich meine. Und ich möchte so sehr diese verletzte Frau in mir und auch die verletzte Frau in dir, die du das vielleicht schaust oder hörst, bitten, das ein bisschen so zu handhaben wie die Katharina, nämlich diese Schale, die um dein Herz war, die da gebrochen wurde, nicht als gebrochen und jetzt muss ich das wieder ganz machen zu sehen, sondern gebrochen, etwas, was weg durfte, damit das, was dahinter liegt, noch viel besser bubum, bubum, bubum machen kann. Und dieses Bubum ist ja das, was wir in die Welt rausgeben. Das ist unsere Frequenz, das ist unsere Aura. Und umso mehr unser Bubum, ja bitte, du willst was sagen.
Das ist unsere Lebendigkeit, würde ich sagen.
Ja, genau. Das ist unsere Lebensessenz, ne? Das ist unsere Lebensfreude. Und umso mehr wir das unterdrücken, und darin bin ich ja auch eine Meisterin gewesen, und hab war auch noch voll stolz drauf, ne? So, ich bin total, ja, volle Lotte, ja, ganz, so nur so Left
Ich habe
Brain.
alles im Griff. Ich habe hier alles im Griff. Komm mir nicht zu nah. Ich habe alles im Griff.
Genau. Aber, und auch der Jasmin, keine Ahnung, 17-Jährige, 27-Jährige, 37-Jährige, da möchte ich sagen, das ist okay gewesen, weil alles andere hat dich und dein Nervensystem in der Sekunde überfordert und du hast dich geschützt und das ist völlig legitim. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich hier auch, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, an einem Ort bin, wo ich einfach, ohne dass ich persönlich was geändert habe, tiefer atmen kann. Wo einfach mein Ribcage ein bisschen weiter aufmacht, wo mein Zwerchfell ein bisschen tiefer geht. Wo ich einfach ein bisschen mehr Luft in die Lungen bekomme, im übertragenen Sinne. Und manchmal ist es auch einfach ein Ort, der einen so ein bisschen inspiriert oder zurück zu sich selbst bringt. Und ich würde mich so sehr freuen, dass ihr alle, wenn ihr diesen Ruf empfindet, dem auch folgt. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, ja, beste Freundin, die findet man nicht, gerade im Alter, das sagt man ja auch so. Und das stimmt. Das ist, man denkt ja, dass so beste Freundinnen, die entstehen immer in der Kindheit und das sind dann so ein Leben lang gewachsene Freundschaften. Ich für mich kann sagen, ich habe nicht eine einzige Freundin aus meiner Kindheit, wo ich sage, boah, hat mich mein Leben lang begleitet. Ich wollte mit denen allen nichts zu tun haben.
Bei
Und
mir.
ja, also, und die Frauen, man kann auch im mittleren Alter in the sexy time noch sehr gut auf Frauen treffen, die ähnlich gestrickt sind und die vor allen Dingen vielleicht auch Ähnliches suchen und das gemeinschaftlich finden. Ich möchte gerne, dass diese Podcast-Episode ein Plädoyer dafür ist, dich auf den Weg zu machen, deine weibliche Allianz zu suchen. Und wenn du die schon hast, die einfach nochmal anzurufen oder WhatsApp zu schicken und sagen, Kinder, seid ihr geile, geile Maschinen, schön, dass ich euch habe. Dass wir einander hochleben lassen und diese weiblichen Allianzen, mein Vibe-Tribe nenne ich das ja immer, dass wir den einfach wertschätzen oder wenn er nicht da ist, einfach losgehen und den das Herz aufmachen und den finden.
Ja, und den einfach den richtigen Platz in unserem Leben auch einräumen.
Oh, da sagst du auch was, ne? Weil wir alle haben nicht unbedingt mehr Zeit als vor 20 Jahren. Also das muss, darf auch eine Priorität sein, ne? Und diese Priorität gehört definitiv unter die Kategorie mentale Gesundheit. Ne? Und nicht Unterhaltung oder nur Unterhaltung oder Spaß. Das gehört auch in die Kategorie Seelenheil, mentale Gesundheit. Ne? Und das, da sehen wir das halt oft nicht. Ne? Wir denken, ja, Freundin, ein bisschen Spaß mit meinen Freundinnen. Aber es ist so viel mehr. Das ist Biochemie. Okay. Warte. That's my girl. So. Katharina, hast du noch was zu sagen? Ansonsten, würde ich sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Falls du eine Frau kennst, die diese Episode hören wollte, dann tag sie unter unserem Link oder schick ihr mal einen Link hierzu. Wir freuen uns und sehen dich, beziehungsweise du siehst uns, dann hoffentlich nächste Woche wieder. In diesem Sinne, enjoy your female alliances. Adios! And so it is.